SRF 1.
Halb eins, Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das sind die Mittagsthemen. Amnesty International wirft den syrischen Kurden Kriegsverbrechen vor. Happige Anschuldigungen gegen die vermeintlich Guten im Kampf gegen das Böse. Moon Privilege klingt schön, ist aber alles andere als Mondschein oder Privileg. Das Pflanzenschutzmittel von Bayer hat den Schweizer Winzern die Ernte kaputt gemacht. Nun werden sie entschädigt. Dann Hightech im Kuhstall.
Der Ding, das Rote, ist eine Bürste. Okay. Wenn sie selber einschalten, können sich dann den Rücken bürsten. Oder andere Roboter, die Kühe füttern.
Doch selbst modernste Technik bringe nichts, klagen die Schweizer Milchbauern. Der Milchpreis sei zu tief. Und
ich kann mich verständigen auf Französisch. Im Baguette, s'il vous plaît.
Frankreich ruft. Die Schweizer Fußballer sind an der EM nächstes Jahr dabei. Die Erwartungen sind hoch. Zu hoch, fragen wir Verbandspräsident Peter Gilleron im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Auf die russische Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus ist ein Anschlag verübt worden. Auf dem Gelände der Botschaft explodierten 2 Granaten. Verletzt wurde niemand, sagte ein Sprecher der russischen Botschaft. Wer die Granaten gezündet hat, ist noch unklar. Seit 2 Wochen unterstützt Russland die Truppen Bashar al-Assads, indem es Stellungen der Regimegegner bombardiert. Ebenfalls Kriegspartei in Syrien ist die syrische Kurdenmiliz YPG. Sie wird von den USA im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat unterstützt. Und sie steht nun in der Kritik. Sie soll tausende Zivilisten vertrieben haben, kritisiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. YPG weist die Vorwürfe zurück. Mindestens 3 Tote und über 12 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz nach neuen Attacken in Israel. In Jerusalem ist ein Angreifer mit seinem Auto in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gefahren. Er stieg danach aus und stach mit einem Messer auf Passanten ein. 2 weitere Angreifer attackierten Fahrgäste in einem Bus und verletzten mehrere. Früher am Morgen kam es zudem zu 2 Angriffen in einem Vorort von Tel Aviv. Seit Anfang Oktober, als im Westjordanland 2 israelische Siedler getötet worden waren, kommt es immer wieder zu solchen Angriffen. Das iranische Parlament hat dem Atomabkommen mit den Großmächten definitiv zugestimmt, das melden staatliche Medien. Damit kann das Abkommen nun umgesetzt werden. In erster Lesung hatte das Parlament der Vereinbarung schon am Sonntag zugestimmt. Iran wird damit eine zivile Nutzung der Atomenergie erlaubt. Im Gegenzug werden die Wirtschaftssanktionen gegen Iran aufgehoben. Das Genfer Gefängnis Jean Dollon hat laut dem Bundesgericht gegen die Europäische Konvention für Menschenrechte verstoßen. Die Richter in Lausanne haben die Beschwerden von 2 Häftlingen gutgeheißen. Den beiden standen in ihren Zellen jeweils weniger als 4 Quadratmeter Platz zur Verfügung. Damit seien die Minimalstandards nicht eingehalten worden, urteilte das Bundesgericht. Ein erstes Urteil zu den Platzverhältnissen in Jean Dollon hatte das Bundesgericht im Frühjahr 2014 gefällt. Damals entschieden die Richter, dass einem Häftling mindestens 4 Quadratmeter zur Verfügung stehen müssen. Schweizerinnen und Schweizer stellen den Spitälern ein gutes Zeugnis aus. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von H+, dem Nationalen Verband öffentlicher und privater Spitäler. Einer Mehrheit der Befragten machen allerdings die steigenden Gesundheitskosten Sorgen. 59% befürchten, dass die Qualität darunter leidet. Die Umfrage zeigt weiter, eine Mehrheit will auch künftig, dass jede Region ihr Spital hat. Hochspezialisierte Behandlungen sollen aber laut 81% der Befragten in Zentrumsspitälern stattfinden. Für die Umfrage wurden über 1200 stimmberechtigte Personen in der ganzen Schweiz befragt. Die Schweizer Juristin Carla Del Ponte erhält den Preis für Menschenwürde der Tertianum-Stiftung. Der Preis ist mit 10.000 Franken dotiert. Leben und Arbeiten von Del Ponte seien geprägt von ihrem Einsatz für Recht und Gerechtigkeit und ihrem Kampf für die Anerkennung der Menschenwürde, teilt die Stiftung mit. Carla Del Ponte war Staatsanwältin im Tessin und Bundesanwältin. Später arbeitete sie unter anderem als Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien und Ruanda. Die zwei weltweit größten Brauereien wollen sich zusammenschließen. Der zweitgrößte Braukonzern SAB Miller akzeptiert ein Übernahmeangebot der größten Brauerei Anheuser-Busch im Umfang von umgerechnet 100 Milliarden Franken. Bekannte Marken von Anheuser-Busch sind etwa Budweiser und Beck's. SAB Miller stellt neben dem Miller-Bier unter anderem Foster's her. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen. Der Volkswagen-Konzern fährt seine Investitionen zurück wegen des Abgasskandals. Laut einer Mitteilung sollen die Investitionen konkret um 1 Milliarde Euro pro Jahr gekürzt werden. Zudem werde ein bestehendes Sparprogramm beschleunigt. Gleichzeitig kündigt der Konzern auch eine Neuausrichtung an. VW wolle sich künftig mehr auf Elektroautos und Fahrzeuge mit Hybridantrieb konzentrieren. VW hatte vor knapp einem Monat zugegeben, mit einer Software Abgastests bei Dieselfahrzeugen manipuliert zu haben. Das Wetter. Am Nachmittag kommt vielerorts Regen auf. Morgen bleibt es in Graubünden trüb und nass. Sonst ist es teils bewölkt, teils sonnig. Im Norden ist es kühl mit nur noch 8 Grad. Im Süden werden 16 Grad erreicht.
Tausende Menschen sollen sie aus ihren Häusern vertrieben, ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht haben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der syrischen Kurdenmiliz Kriegsverbrechen vor. Ausgerechnet jener Miliz, welche von den USA im Kampf gegen die Terroristen von IS unterstützt wird. Ich habe die NZZ-Korrespondentin Inga Rock in Istanbul gefragt, was wissen Sie über diese Vorwürfe?
Es gibt schon seit längerem Vorwürfe gegen die kurdische Miliz, dass sie Menschen vertreiben in den Gebieten, die sie kontrollieren. Diese Anschuldigung kam bisher vor allen Dingen aus der Türkei, die natürlich auch ein Interesse hat, die syrischen kurdischen Kämpfer in möglichst schlechtem Licht darzustellen. Aber ansonsten gab es, also ich persönlich hatte so vereinzelt Flüchtlinge getroffen, die entweder selber vertrieben wurden, aber nicht von den Kurden, sondern von IS, von der Gegenseite, die aber sagten, ja, wenn wir zurückkommen, dann werden wir nicht erlauben, dass unsere Nachbarn da wieder in das Dorf zurückkommen, weil sie haben uns dieses Leid angetan.
Wer sind oder waren denn die Leidtragenden dieser Vertreibungen?
Es sind laut diesem Amnesty-Bericht, der sich auf Befragungen in 14 Dörfern stützt, vor allen Dingen Araber, aber auch Turkmenen, in einem Dorf aber anscheinend auch Kurden. Also die Vorwürfe, die bisher erhoben wurden gegen die kurdischen Kämpfer, da ging es vor allen Dingen um Araber und Turkmenen.
Sprechen wir denn, Inga Rock, hier von Einzelfällen in Anführungszeichen oder haben diese Vertreibungen System?
Schwer zu sagen, also Amnesty geht ja so weit, dieser Miliz, der kurdischen Miliz, Kriegsverbrechen vorzuwerfen und zu sagen, es sei systematisch. Amnesty hat von 2 Dörfern nach eigenen Angaben für 2 Dörfer die Beweise, dass sie zerstört wurden. Ich selber kann es nicht beurteilen, das kann man auch nur beurteilen, wenn man tatsächlich in diesem Gebiet auch recherchieren könnte und frei reisen könnte und die Menschen dort befragen.
Nun ist ja die syrische Kurdenmiliz die stärkste Kraft im Norden Syriens und wichtigster Partner der USA im Kampf gegen IS. Müsste der Amnesty-Bericht einen Einfluss haben auf die Unterstützung durch den Westen?
Das müsste er auf jeden Fall. Wir kennen ja aus diesem ganzen Krieg solche Entwicklungen. Wir kennen sie aus dem Irak, wo die Kurden ja auch gegen den IS kämpfen. Wir kennen sie von anderen Gruppierungen oder religiösen, ethnischen Gemeinden, dass diese Dinge im Krieg passieren. Und wenn die Amerikaner, das ist ja eines der großen Probleme, dass sie selber keine Truppen haben, sondern sich eben auf lokale Verbündete stützen müssen oder das tun. Und wenn sie sich auf diese stützen, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass die sich an das internationale Völkerrecht halten. Insofern, ja, der Bericht muss einen Einfluss haben.
Und wie konkret müssen sich denn die USA nun verhalten?
Die USA müssen mit der IPG, mit den syrischen Kämpfern, das thematisieren. Sie müssen ihnen klar machen, wenn diese Dinge passieren und wenn sie sich nicht beenden, dass sie dann auch die Unterstützung einstellen. Meines Erachtens, das müsste die Linie sein.
Das die Einschätzungen von Inga Rock, NZZ-Korrespondentin in Istanbul. Sie hören Rendezvous 20 Minuten vor 1 und bis um 1 haben wir diese weiteren Themen. Die Megafusion auf dem Brauereimarkt. Wir haben die Hintergründe zu einer der größten Hochzeiten der Wirtschaftsgeschichte. Dann schon wieder Tricksereien im italienischen Fußball. Dieses Mal hat die Justiz das Fernsehimperium von Silvio Berlusconi im Visier. Und Eltern weg vom Fußballfeld.
Ich finde, es ist besser, weil wir haben ja Trainer. Mutter und Vater müssen nicht auch noch Trainer spielen.
Absperrbänder gegen nervige Väter. Die Geschichte aus Emmen, kurz vor 1. Ob Budweiser, Becks, Corona oder Pilsner Urquell, jedes dritte Bier, das weltweit gezapft wird, dürfte bald schon aus ein und demselben Haus kommen. Die Weltnummer 1 und die Weltnummer 2 auf dem Brauereimarkt spannen zusammen. Einzelheiten von Evelyn Kobler.
Der belgische Bierbraukonzern Anheuser-Busch InBev musste sich ganz schön ins Zeug legen. Die umworbene Braut, die britische SAB Miller, hat sich geziert, hat die belgischen Avancen mehrfach zurückgewiesen, hat den gebotenen Kaufpreis trotz zahlreichen Aufbesserungen stets als zu tief taxiert. Doch jetzt hat das Werben von Anheuser-Busch doch noch ans Ziel geführt. Anheuser-Busch bekommt die umworbene Braut für umgerechnet gut 100 Milliarden Schweizer Franken. Darauf haben sich die Verwaltungsräte der beiden Konzerne grundsätzlich geeinigt. Die Übernahme zählt zu den teuersten in der Wirtschaftsgeschichte. Der Biergigant wird mit seinen rund 220'000 Angestellten fast ein Drittel des gesamten weltweiten Biermarktes abdecken. Budweiser, Becks, Corona, Pilsner Urquell, Grolsch oder Foster's – sie alle werden künftig aus einer Hand vermarktet. Anheuser-Busch will mit dem Zukauf weiter wachsen, vor allem in Afrika oder auch in Australien, wo SAB Miller stark ist. Wachsen mittels Firmenzukäufen – darin hat Anheuser-Busch Erfahrung. Der Konzern ist selber ein belgisch-brasilianisch-amerikanisches Gemisch, das immer mal wieder andere Braufirmen aufgekauft und integriert hat. Diese Erfahrungen werden die Chefs von Anheuser-Busch gebrauchen können, wenn sie die deutlich weniger rentable SAB Miller nun integrieren und auf Profit trimmen wollen. Schon vor dieser gigantischen Firmenübernahme hat es in den letzten Jahren in der Bierbranche eine ganze Reihe von Zusammenschlüssen und Übernahmen gegeben. Die Konsolidierung schreitet voran. Inzwischen sollen die 20 größten Bierbraukonzerne rund 3/4 des Weltmarktes beherrschen. Dass der Biermarkt von wenigen großen Konzernen dominiert wird, das zeigt sich auch in der Schweiz. Hier dominieren die weltweiten Nummern 3 und 4, Heineken und Carlsberg, die Bierverkäufe. Die großen Konzerne kämpfen allerdings mit Problemen, denn im reichen Westen stagniert der Verkauf von industriell gebrautem Bier seit geraumer Zeit. Beliebt sind hingegen vermehrt kleinere, lokal verankerte Biersorten. Will ein Konzern wie Anheuser-Busch wachsen, kann er das auf zwei Wegen probieren. Entweder er kauft schlicht einen anderen Konzern oder er forciert die Verkäufe in Schwellenländern. Anheuser-Busch probiert mit dem Kauf von SAB Miller beides auf einmal.
Evelyn Kobler. Von den Bierbrauern zu den Weinbauern. Vertrocknete Blätter, verkümmerte Trauben. Schweizer Winzer klagen über Ernteausfälle in Millionenhöhe. Und das nicht etwa wegen des Wetters, sondern wegen des Pflanzenschutzmittels Moon Privilege von Bayer. Bereits im Sommer hat der Chemiekonzern Probleme mit dem Spritzmittel eingeräumt. Nun will er die Weinbauern entschädigen. Thomas Oberer von der SRF Wirtschaftsredaktion, ist das nun ein Schuldeingeständnis?
Also juristisch ist es kein Schuldeingeständnis. Bayer sagt ja, die angebotenen Entschädigungen bezahle das Unternehmen freiwillig. Aber es zeigt eben doch, dass sich auch Bayer bewusst ist, dass mit dem Pflanzenschutzmittel Moon Privilege einiges schiefgelaufen ist. Bayer ist ja nicht nur bereit, jetzt die Weinbauern für den Ernteausfall zu entschädigen. Nein, bereits im Juli hat Bayer selber den Bauern geraten, das Mittel vorläufig nicht mehr einzusetzen. Gleichzeitig untersucht Bayer im Moment das Problem und hat Experten in die stark betroffenen Weinberge, zum Beispiel im Waadtland, geschickt.
Was genau werfen die Weinbauern Bayern denn vor?
Ja, fast alle Weinbauern, die das Mittel eingesetzt haben, haben dasselbe beobachtet. Die Blätter sind welk geworden, die Blüten verklebt. Die Beeren konnten sich nicht entwickeln, auch die Trauben nicht, und sind eben diese Trauben zum Teil dann verkrüppelt. Die Folge davon, es gibt massive Ernteausfälle. Zum Teil die Hälfte in einigen Gebieten, sogar bis zu 80% der Ernte ist verloren. Betroffen sind hauptsächlich das Waadtland mit den Gebieten am Genfersee, aber auch in der Deutschschweiz, beispielsweise in den Kantonen Bern und Aargau, haben die Winzer dieselben Probleme. Und wichtig auch, eingesetzt wurde das Bayer-Schutzmittel nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und da gibt es bereits ähnliche Beobachtungen in Österreich und zum Beispiel auch in Südbaden.
Die Schweizer Bauern erhalten nun eine Entschädigung. Von welcher Größenordnung sprechen wir da?
Ja, das ist noch völlig offen. Es gibt da erst Schätzungen. Der Schweizer Weinbauernverband hat die Zahl von gut 80 Millionen Franken genannt. Doch genaueres weiß man eben erst, wenn wirklich jeder Winzer Ende Herbst für sich abrechnet und dann genauer weiß, was ihm dieses Jahr fehlt. Bayer selber sagt, man stehe in engem Kontakt mit den betroffenen Winzern und wolle jedem von ihnen im ersten Quartal 2016 ein individuelles, persönliches Angebot machen. Das heißt, erst dann sieht man wirklich, was die Probleme Bayer kosten werden.
Geld ist ja das eine. Wie sieht es denn aus mit dem Imageschaden für Bayer?
Ja, der wiegt sicher schwerer als diese Entschädigungen. Verkrüppelte Pflanzen, Ernteausfälle, unbekannte Nebenwirkungen, das sind Schlagzeilen, die jede Chemiefirma gerne vermeiden würde. Bayer weiß das und bietet jetzt Hand für genauere Untersuchungen, auch von unabhängigen Experten. Und ich denke, es braucht jetzt tatsächlich rasch Aufklärung, damit klar wird, warum das Spritzmittel Moon Privilege in den Schweizer Weinbergen diese negativen Auswirkungen gehabt hat. Und auch der Bund ist gefordert, denn das Bayer-Spritzmittel war in der Schweiz bis im Juli offiziell zugelassen, bewilligt vom Eidgenössischen Forschungsinstitut Agroscop. Und beim Bundesamt für Landwirtschaft hat man diesen Sommer reagiert, die Zulassung von Moon Privilege suspendiert, bis eben jetzt die Untersuchungen zeigen werden und bis Klarheit herrscht, was genau da passiert ist.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Der Milchpreis in der EU ist so tief wie seit Jahren nicht mehr. Das beschäftigt auch die Milchproduzenten in der Schweiz. Denn die sind enger mit der EU verflochten, als ihnen lieb ist. Warum und wie? Das zeigt Inlandredaktor Max Ackermann mit seinem Besuch auf einem Hof.
Komm, komm.
Nevra, die stattliche Holsteiner Kuh, scheut ein wenig vor dem automatischen Gatter des Melkroboters. Bauer Rudi Biegler muss nachhelfen. Normalerweise aber lassen sich die 120 Hochleistungsmilchkühe im Bieglerschen Hof in Mooseedorf gerne und selbstständig von der Maschine melken, die rund um die Uhr für sie bereitsteht.
Die Kühe können sich freiwillig melken, wenn sie Lust dazu haben. Das ist gut für das Tier, wenn man sie mehr als zweimal am Tag melken kann, dass eben die Zutter weniger belastet wird.
Und nicht nur das Melken geht vollautomatisch.
Dort hinten, das Rote, ist eine Bürste. Die Kühe können sie selber einschalten, können sich dann den Rücken bürsten. Und daneben haben wir einen Roboter, der die Spaltenböden mischt. Dann fährt das um einen wie einen Rasenmäher. Oder einen anderen Roboter, der die Kühe füttert.
So ein Hightech-Stall kostet mehrere Millionen. 20.000 bis 25.000 Franken pro Kuhplatz. Das ist etwa dreimal so viel wie zum Beispiel in Deutschland. Für das Kilo Milch bekommen die Schweizer Bauern aber nur etwa das Doppelte wie ihre EU-Kollegen. Eine Rechnung, die für viele nicht mehr aufgeht.
Die Stimmung unter den Milchproduzenten ist sehr schlecht. Die Bauern schauen 365 Tage pro Jahr zu ihren Kühen. Und dieses Jahr müssen wir einsehen, dass eigentlich nichts zu verdienen ist dran. Das ist zum Teil eine sehr grosse Resignation vorhanden.
Der Milchpreis ist im letzten Jahr um rund 10 auf noch etwa 55 Rappen pro Kilo gefallen. Das trifft jene Betriebe besonders, die auf Produktionssteigerungen setzten, viel Geld in die Modernisierung und Mechanisierung steckten. Milchkühe brauchen aber trotzdem noch viel Betreuung. Deshalb können Milchbauern nur schlecht einem Nebenerwerb nachgehen, wie das vom neuen Direktzahlungssystem gefördert wird. All das rufe geradezu nach einem höheren Milchpreis, sagt Stefan Hagenbuch von Swissmilk, dem Dachverband der Milchproduzenten. Aber Preissteigerungen seien schwierig durchzusetzen, denn der Schweizer Milchmarkt sei eng mit dem Ausland verknüpft.
Wir exportieren ein Drittel unserer Produktion und importieren. Und wenn man so viel exportiert, hängt man zwangsläufig vom EU-Milchpreis ab. Und wir hängen natürlich auch von der Wechselkursentwicklung, insbesondere vom Euro, ab.
3 Tage nach dem Entscheid der Nationalbank, den festen Euro-Franken-Kurs aufzugeben, senkten im Januar die grossen Milchverarbeitungsbetriebe den Milchpreis markant. Und tief ist er noch immer, obwohl sich der Euro-Kurs wieder deutlich verbessert hat.
Wir sind jetzt wieder bei 1,09. Wir sind der Auffassung, hier liegt noch etwas drin.
Glaubt Swissmilk-Vizepräsident Hagenbuch. Bei Emmi, dem grössten Milchverwerter der Schweiz, sieht das Konzernsprecherin Esther Gerster anders. Erstens legten Produzenten, Verarbeiter und Grossverteiler den Milchrichtpreis gemeinsam fest. Und zweitens
ist es so, dass Emmi ab 1. Februar einen Abzug von 1,45 € gemacht hat wegen der Frankenstärke. Wir haben aber dann den Milchpreis bereits im April wieder um einen halben Rappen erhöht, weil sich halt eben der Euro erholt hat.
Was nach Rappenspalterei tönt, kann über Existenzen entscheiden. Ein Rappen mehr fürs Kilo Milch bedeutet für Bauer Biegler 10'000 Franken Einkommen. Der entscheidende Faktor für ihn ist aber der Milchpreis in den Nachbarländern. Zwar dürfen ausländische Milch und Butter noch nicht in die Schweiz eingeführt werden, bereits liberalisiert aber ist der Käsemarkt. Auch mit billigem Joghurt aus der EU, mit Milchdrinks, Mozzarella und so weiter müssen die Schweizer Milchbauern konkurrieren. Mehrere 100 Millionen Franken gehen zudem verloren, weil Schweizerinnen und Schweizer massenhaft im Ausland Lebensmittel einkaufen. All das beschleunigt den Strukturwandel.
Als ich angefangen habe, Bauern hat es in unserem Dorf 17 Milchproduzenten gehabt, heute sind noch 2. Der Milchviehbestand nimmt jedes Jahr konstant ab. Wir haben wieder 10'000 weniger Milchkühe gegenüber Vorjahr, weil eben die Aussichten relativ schlecht sind.
Das Milchland Schweiz ohne Milchbauern und ohne Milchkühe? Schwer vorstellbar, aber für Rudi Biegler nicht gänzlich ausgeschlossen.
Das war ein Bericht von Max Ackermann. Es ist 1:08. Fußball und Skandal, Calcio e Scandalo, werden in Italien schon lange in einem Atemzug genannt. Immer wieder werden Spiele gekauft oder Schiedsrichter bestochen. Jetzt ermittelt die italienische Finanzpolizei wegen der Vergabe von Übertragungsrechten. In den Skandal verwickelt sei vor allem das Fernsehimperium von Silvio Berlusconi. Aus Rom, Franco Battel.
Die Chefetagen von Medienhäusern und Fußballclubs haben in den letzten Tagen Besuch erhalten. Die italienische Finanzpolizei hat Computer und haufenweise Dokumente sichergestellt. Der Verdacht, bei der Versteigerung der Fernsehrechte für die beiden obersten italienischen Fußballligen sei geschmiert worden. Konkret, Mediaset, der Medienkonzern von Silvio Berlusconi, habe sich zusammen mit dem Konkurrenten Sky TV die Fernsehrechte für die Jahre 2015 bis 2018 widerrechtlich angeeignet. Noch fehlen die Details, aber klar ist, dass es wie immer im italienischen Fußball um ein Milliardengeschäft geht. Solche Geschäfte hinterlassen Spuren. Damit sie nicht auffallen, sei kräftig geschmiert worden, berichten heute die italienischen Zeitungen und stützen sich auf Dokumente der Ermittlungsbehörden. Offenbar hat man sich das Schweigen erkauft. Darum sind in die Ermittlungen nicht nur die beiden Medienhäuser, sondern auch Fußballclubs involviert. Derzeit ist die Rede von Bari und Genua. Die Affäre hat Potenzial. Weitere Fußballclubs könnten mitgemischt haben. Und vielleicht sind auch andere Sportarten betroffen. Dass der italienische Fußballsport nicht aus den Negativschlagzeilen kommt, hat auch finanzielle Gründe. Ein großer Teil der Clubs ist hoch verschuldet, weil man für Spieler viel zu lange viel zu viel bezahlt hat. Verschuldete Clubs sind besonders anfällig für Schmiergelder. Es entstand ein Geflecht aus korrupten Club- und Medienmanagern, so der Verdacht. Dabei gibt es wie so oft eine Verbindung zum Finanzplatz Lugano. Das Geld, das an Fußballclubs ausgezahlt worden sei, sei über Schweizer Konten geflossen. Am Freitag schon war deswegen ein italienischer Steuerberater, der in Lugano tätig war, verhaftet worden.
Aus Rom der Bericht von Italien-Korrespondent Franco Battel. Wenn Eltern den Eindruck haben, ihr Kind sei der nächste Ronaldo oder Messi, stehen sie oft mit Leidenschaft am Spielfeldrand. Da kann es schon vorkommen, dass Väter ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben und ausfällig werden. Den Fußballverantwortlichen wäre es deshalb lieber, wenn Eltern das fußballerische Tun ihrer Schützlinge weiter weg vom Rasen verfolgen. Eltern weg vom Spielfeldrand heißt es bereits in der Luzerner Gemeinde Emmen. Was so eine Elternzone bringt, das wollte Marlies Zehnder wissen.
Umgeben von Mehrfamilienhäusern und Einkaufszentrum liegt der Fußballplatz Meierhöfli. Rund um den Platz ist ein rot-weißes Plastikband gespannt. Es signalisiert die Elternzone, einen Abstand von rund 3 Metern zum Spielfeld. Dort marschieren die beiden Mannschaften gemeinsam auf den Rasen. Die 10-jährigen Junioren des SC Emmen in weißen Trikots, die des FC Eggeri ganz in Rot. Das Wetter ist trüb, es nieselt. Die jungen Fußballer scheint das nicht zu kümmern. Sie laufen rauf und runter, kämpfen um den Ball und um Tore. Von den Trainern an der Seitenlinie gibt's Anweisungen.
Zieh ihn weg, Jan, zieh ihn weg, zieh ihn weg!
Sonst hört man kaum laute Stimmen. Knapp 40 Personen, junge und ältere, verfolgen das Köpfspiel der Junioren. Es sind Mütter, Väter, Bekannte oder Vereinsmitglieder des SC Emmen. Bei ihnen kommt das rot-weiße Band am Spielfeldrand unterschiedlich an.
Super hier mit dem Band. Die Kinder tun sich sonst nur auf die Eltern fixieren. Ich habe das Gefühl, es ist nicht nötig. Nein, mich denkt, der Menschenverstand fehlt da für mich jetzt einfach ein bisschen.
Anscheinend geht es ja nicht anders. Wenn gewisse Väter dann natürlich halbwegs dann aufs Spielfeld rennen und noch Anweisungen geben, ist es manchmal noch ein bisschen mühsam.
Eltern, die sich ins Spiel einmischen, gegenüber Schiedsrichter oder Trainer verbal ausfällig werden oder gar handgreiflich. Von solchen Szenen haben die befragten Zuschauer und Zuschauerinnen lediglich gehört. Dem Innerschweizer Fußballverband wurden in der gesamten letzten Saison 3 solcher Zwischenfälle bei Juniorenspielen gemeldet. Das seien unrühmliche Ausnahmen, sagen die Verantwortlichen. Trotzdem hat der Innerschweizer Verband die Kampagne «Eltern weg vom Spielfeldrand» lanciert und empfiehlt seinen Vereinen, Elternzonen einzurichten. Absperrungen wie das rot-weiße Band auf dem Fußballplatz Meierhöfli in Emmen. Über die Wirkung ist man sich am Rand des Spielfeldes nicht einig.
Oh, jetzt stehen alle schön hinten und da höre ich nicht, wenn man etwas lärmen würde.
Wenn einer durchdreht, dann dreht er mit dem Band durch.
Ich glaube aber, durch so ein Band ist die Hemmschwelle ein bisschen mehr da und es symbolisiert so eine Abschrankung.
Vollauf zufrieden mit dieser symbolischen Trennlinie ist Schiedsrichter Dusan Ignatovic. Er ist 68 und pfeift seit 2 Jahren Juniorenspiele.
Ich finde, der Band und die Sperre sollten da sein. Wegen Eltern reinlaufen. Mir ist persönlich nicht passiert, aber es kommt vor, dass die da reinlaufen, schreien und so.
Auch bei den Junioren selber scheint sich die Meinung durchgesetzt zu haben, dass Eltern auf dem Fußballrasen nichts zu suchen und nichts zu sagen haben. Auch wenn die Absperrung dem einen oder anderen noch etwas fremd erscheint.
Das ist ein bisschen komisch, dass die einfach immer noch hinten müssen und nicht einmal Platz haben.
Für mich ist das nicht schlimm. Also mich stört es eigentlich gar nicht.
Ich finde, es ist besser, weil wir haben ja Trainer. Mutter und Vater müssen nicht auch noch Trainer spielen.
Sagen die 10-Jährigen des SC Emmen. Das Spiel haben sie übrigens ohne Ratschläge von Vater oder Mutter mit 3:0 gewonnen.
Aus Emmen war das ein Bericht von Marlies Zehnder. Ja, und um die großen Fußballjungs geht es gleich im 1. und 4. Wir sprechen über die Schweizer Fußballnationalmannschaft, die sich für die EM in Frankreich qualifiziert hat. Gast im Tagesgespräch ist Fußballverbandspräsident Peter Gilleron nach den Schlagzeilen mit Nina Gigax.
Schweizer Winzer klagen über Ernteausfälle in Millionenhöhe. Der Grund? Ein Pflanzenschutzmittel von Bayer sorgt für vertrocknete Blätter und verkümmerte Trauben. Bayer hatte bereits im Sommer Probleme mit dem Spritzmittel eingeräumt und will nun die Weinbauern entschädigen. Das Genfer Gefängnis Jean Dollon hat laut dem Bundesgericht gegen die Europäische Konvention für Menschenrechte verstoßen. Denn es bot Häftlingen in ihren Zellen weniger als 4 Quadratmeter Platz. Damit seien die Minimalstandards nicht eingehalten worden. Die zwei weltweit größten Brauereien wollen sich zusammenschließen. Der zweitgrößte Braukonzern SAB Miller akzeptiert ein Übernahmeangebot der größten Brauerei Anheuser-Busch im Umfang von umgerechnet 100 Milliarden Franken. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.